Ihr hört Comic Review Ausgabe 177 mit Spider-Gwen Band 1, Drahtseilakt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal mit mir, Daniel, und ich bin wieder nicht allein. Zum dritten Mal in Folge. Hallo, Helge.
Hallo, das wird ja richtig zu einer Gewohnheit.
Ja, wie es der Zufall so will. Das war aber diesmal nicht geplant. Wir hatten mehr oder weniger die Aufnahme für Huntingdon Comics abgesprochen und dann festgestellt, dass wir beide das gleiche Buch gelesen hatten, was bei mir quasi als nächstes so in den Startlöchern saß. Und da sage ich, Helge, stopp, wir besprechen das zusammen.
Okay.
Und haben uns das mal vorgenommen.
Du hast ja gerade gesagt, Spider-Gwen Nummer 1. Und da muss man schon sagen, also vielleicht greifen wir jetzt auch schon zu weit vor, vielleicht wolltest du noch eine andere Einleitung machen, aber irgendwie für den ersten Band wird man ganz schön ins kalte Wasser geschmissen, hatte ich das Gefühl. Weil natürlich, das muss man dazu sagen, es eigentlich auch so eine Vorgeschichte gab, die hier halt eigentlich so ein bisschen fehlt oder nur ganz kurz zusammengefasst wird. Ne?
Genau, das gleiche Problem hatte ich nämlich auch, also gleiche Problem in Anführungszeichen. Ich kam ja von Spider-Woman, also was ich in Ausgabe 174 besprochen habe, werde ich auch nochmal entsprechend verlinken. Und war dort von diesen Figuren eigentlich sehr begeistert. Unter anderem auch von dieser Spider-Gwen. Wie gesagt, man kennt die Figuren so vom Namen her, aber man kann eigentlich, also ich konnte in den seltensten Fällen wirklich irgendetwas damit assoziieren so und dachte mir, ja, es ist eine gute Gelegenheit, da mal reinzuschauen. Und fing dann an zu lesen und hatte auch so, genau wie du, das Gefühl, dass das irgendwie, irgendwas fehlt da. Ich hatte dann ein bisschen gegoogelt oder geschaut und dachte, na gut, manchmal ist es ja bei diesen Amerikanern so, dass die halt so diese, wie nennen die das immer so schön, diese Tie-Ins, also diese, wo das anfängt, anders setzen, andere Serien und dass das hier vielleicht ähnlich ist. Zum einen, wie gesagt, man wird so vollendete Tatsachen gestellt. Spider-Gwen ist für den Tod von Peter Parker in diesem Paralleluniversum verantwortlich. Und genau. Um jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Eigentlichen, was ich sagen wollte. In Amerika, also in diesem Original-Trade von Marvel wahrscheinlich, die deutschen Panini in der Regel ja 1:1 übernehmen. Deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen verwundert. Ist es so, dass dort das eben auch nicht Band 1 ist? Gut, das ist eine Nummerierungssache, sondern so ein Nullband. Und bei uns im Deutschen steht drin, Spider-Gwen 1-5 2015, wobei ich nicht weiß, ob sich das auf diese nachher in Deutschland erschienenen Heftausgaben bezieht. Und in Amerika ist es so, dass die hier im Prinzip entweder eins mehr haben oder irgendwie eine Geschichte hier zusammengefasst worden ist im Deutschen, dass die so ein Spider-Verse Number 2 noch haben und dann Spider-Gwen 1-5.
Ja.
Und ja,
ja
genau, aber dann in den Besprechungen, also ich hatte mal auf Amazon geguckt, ob das irgendwas einen Unterschied gibt. Und die dann auch sagen, dass sie sich auch so das Gefühl haben, dass sie so reingeschmissen werden und dass eben dieses Spider-Gwen oder dieses Spider-Verse da, diese Erstausgabe, dass die ihnen auch fehlt. Aber vielleicht ist es wirklich einfach so gedacht, um so als Anreiz, lest doch mal noch ein bisschen zurück.
Ja, also genau, die Spider-Verse, da ist sie ja zum ersten Mal aufgetaucht und ich glaube, das war eigentlich so eine, ja, so eine Idee, so ein Paralleluniversum zu schaffen und es wurde dann halt ein ziemlicher Publikumserfolg. Das steht auch hinten drin nochmal so ein bisschen, dass dann auf einmal auf den ganzen Cons und so dann Cosplays und so, die eine Menge zu sehen waren. Und mir ist halt auch dieses Design schon öfter mal aufgefallen. Also wer es jetzt noch nicht kennt, wir können das Cover ja mal kurz beschreiben. Da sitzt halt diese Spider-Gwen in so einem Anzug. Wie beschreibt man die am besten? Das ist wie so ein, auch so ein Overall. So
für mich sieht es ehrlich gesagt so ein bisschen wie so ein Laufanzug. Also wenn du so rennst, aber mit so einem etwas weiteren Hoodie und eben dieser typischen augenlosen Gesichtsmaske von Spider-Man, aber halt in weiß.
Genau, komplett. Genau, viel weiß, viel schwarz. Dann so abgesetzt so ein paar so Spinnenwebenartige in so einem Pink mit Blauton, die Spinnenweben dann und dazu so eine blauen, da sind glaube ich Ballerinaschuhe, also ich finde auf dem Cover sieht es ein bisschen auch so aus, als wenn die so Hausschuhe anhat.
Wie so Schlappen, so Hausschlappen, genau, so Plüsch.
So eine Crocs oder so eine Clocks oder keine Ahnung. Also jedenfalls irgendwie ein cooles Design und wenn mich nicht alles täuscht, also der Zeichner ist ja dieser Robbie Rodriguez und irgendwie, ich kenne ja auch so ein paar Zeichner hier in Berlin und anscheinend hatte der auch mal eine Weile in Berlin gelebt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Also irgendwie hat mir jedenfalls mal neulich einer erzählt, ja bla, der, dass der das Design halt entworfen hat und dass es sehr, sehr erfolgreich damit war. Genau, insofern dieses Spider-Verse 1, das ist halt, leider kenne ich das überhaupt nicht. Hast du das gelesen?
Nee, auch nicht. Also wie gesagt, das ist so dieses Spider-Woman war so der Einstieg und ich fand halt dieses Universum darum ganz interessant und ich hatte dann auch, ich glaube, ein, zwei Kommentare unter dem, oder ein Kommentar, um genau zu sein, unter dem Spider-Woman-Buch und dort wurde auch gesagt, dass im Prinzip so diese Spider-Verse, wo es einige gibt, halt ganz nett sind. Das Einzige, was Jezebel, ich hoffe mal, das ist ein Mädel, bin ich mir nicht ganz sicher, Spider-Man 2099, das war das Einzige aus diesem Universum, was sie nicht so gut fand.
Mhm. Ja, also nochmal hier Spider-Verse ist auch ganz witzig zum Beispiel. Es taucht hier so eine Art, ich sag mal so eine Inkarnation von Peter Parker, Spider-Man in Form eines Schweines auch noch auf. Das fand ich ein ganz witziges Detail, aber auch total seltsam. Also es ist eher so eine, ich sag mal, Traumgestalt oder so eine im Delirium so ein bisschen, aber ja, fand ich ganz witzig. Also jedenfalls, wir können ja mal zu der Geschichte an sich kommen. Wie du schon erwähnt hast, Spider-Gwen ist mehr oder weniger verantwortlich für den Tod an Peter Parker und das wird hier halt immer so, also ich finde eigentlich, das ist so der Part, der mich wirklich fast am meisten interessiert und der schwingt ja auch die ganze Zeit so ein bisschen mit. Also es gibt die ganze Zeit so eine melancholische Grundstimmung bei Spider-Gwen oder bei Gwen halt, die sich halt verantwortlich fühlt und auch viele ihrer Handlungen in diesem Buch basieren halt immer noch auf den Todesfall von Peter Parker. Und das ist halt ja irgendwie sehr schade, dass man gerade das, was mich eigentlich fast am meisten interessiert, halt immer nur so ja hört, da gab es mal was oder so. Und also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so, dass Peter Parker diese Idee, dass Gwen halt aufsteht und für, sage ich jetzt mal, das Gute am Abend kämpft quasi in dieser Verkleidung, dass er das irgendwie als Vorbild genommen hat und dann selber sozusagen inspiriert wurde, selbst zu Spider-Man zu werden und daran halt dann zugrunde gegangen ist, weil er halt, ich glaube, in dieser Welt, in diesem Universum nicht die Superkräfte hat. Genau, das kann man ja vielleicht erstmal sagen, das ist das Witzige, oder was heißt witzig? In diesem Universum ist es halt so, dass Gwen Stacy als Teenager bei diesem Radioaktivität Versuch mit der verstrahlten Spinne gebissen wurde, oder von dieser Spinne gebissen wurde. Also genau die Story eigentlich, die sonst Peter Parker widerfährt hier Gwen. Genau.
Genau, und im Prinzip in diesen, für mich ist es auch, ich weiß nicht, ob das dir ähnlich ging, im Prinzip sind so die ersten vier Hefte ein Handlungsbogen. Also das ist dann so dieses, ich versuche mich frei zu machen von diesem, ja, schlechten Gewissen, das ich habe, weil ich irgendwie Peter Parker auf dem Gewissen habe und am Ende dann nochmal so ein bisschen tiefgreifender eigentlich nachher, dass sie dann ihr Leben als Spider-Gwen irgendwie wieder unter Kontrolle bekommt. Und das Witzige in diesem Buch ist eigentlich auch dann, dass man relativ viele bekannte Charaktere kennt, also zum Beispiel also das heißt die Großmutter von Peter Parker, die da auftaucht, die so ein bisschen nachtrauert. Dann Daredevil, Matt Murdock, der hier aber, wie gesagt, Paralleluniversum eine ganz, ganz andere Rolle einnimmt. Kingpin ist mit von der Partie, der wiederum die gleiche Rolle nimmt. Was auch witzig ist, dass Spider-Gwen in so einer Band spielt, in der noch ganz andere Superheldinnen, zumindest vom Namen her, irgendwie mitspielen. Ob das tatsächlich dann Superhelden sind, bin ich mir gar nicht so sicher. Zumindest sind die in diesem Buch noch nicht so aufgetreten.
Ja, und also zum Beispiel Mary Jane, ne? Das ist ja auch eine ganz bekannte aus dem Spider-Man-Universum, die es nimmt so ein bisschen die Sängerin und Hauptrolle in der Band ein und ist auch so ein bisschen, wie soll man sagen, fast ein bisschen unsympathisch und so ein bisschen die Antagonistin sozusagen von Gwen auch in der Band jedenfalls und war wirklich sehr interessant und das klingt jetzt alles ein bisschen so, als wenn es eigentlich die ganze Zeit nur so gefühlsduselig und so zugeht, so ist es natürlich nicht, es gibt auch wieder sowas, so Superschurken und so und andere Bösewichte, weil eigentlich ja, Spider-Gwen ist natürlich so als die Netzschwingerin nachts unterwegs, um dem um dem Verbrechen entgegenzuwirken. Und da gibt es eigentlich auch einen ziemlich coolen Gegenspieler, den Geier halt. Sieht ganz, ganz witzig aus, versprüht immer so ein Gas und so. Sieht ziemlich ramponiert aus irgendwie. So ein
sieht eher so ein bisschen aus wie so ein Vampir aus American Vampire, so von der Art her.
Ja, stimmt. So ein bisschen zerstörtes, zerfurchtes Gesicht und so ein bisschen wie ein paar Mal zu oft draufgekloppt oder so. Vielleicht. Ja, genau. Also eigentlich trotzdem muss man sagen, irgendwie diese zwischenmenschlichen Sachen nehmen schon einen großen Teil der Geschichte natürlich ein und machen das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen interessanter. Also es ist halt so, Gwen kommt mit diesem Tod von Peter nicht klar, steigt aus dieser Band aus und die Band kriegt einfach ohne sie als Schlagzeugerin irgendwie nicht so richtig was gebacken. Die versuchen so einen Typen irgendwie, probieren sie mal aus, ob der vielleicht für die spielen kann, aber es ist eigentlich so eine reine Mädelsband und die gerade eigentlich so ein bisschen den Sprung zum Erfolg macht und da fehlt denen halt wirklich die Drummerin. Und Und ja, genau wie du schon gesagt hast, am Ende reißt sie sich wieder ein bisschen zusammen und steigt dann auch wieder bei der Band ein und so. Da sind schon viele coole Ideen und so, aber das, wie ich schon meinte, ging das nicht auch so, dass man eigentlich, will man diese Geschichte, wie es jetzt um Peter Parker da diese ganze Story passiert ist oder wie sie vielleicht gebissen wurde oder zu Spider-Gwen wurde, das interessiert mich eigentlich während des ganzen Lesens fast ein bisschen mehr.
Noch mehr, genau. Weil du hast halt auch das Gefühl, dass alle hier auftretenden Charaktere, wahrscheinlich diesem Paralleluniversum geschuldet, halt irgendwie alle Probleme haben. Also der Vater von Gwen, der ist halt Polizeiinspektor und versucht sie halt zu beschützen. Dann gibt es D-Wolf, wie heißt der andere, ist ihr Partner? Jetzt habe ich gerade am Schlauch. Jedenfalls alles irgendwie bekannte Charaktere. Und dann hat man irgendwie, also Castle ist das, genau. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas mitschwingt, das ich verpasst habe. Also wo irgendwas fehlt. Mhm. Man hat zwar am Ende, deswegen sage ich ja, also das war ganz lange am Anfang so dieses Buches, wo ich sagte, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen was. Mehr am Ende, dann hatte ich so dieses Gefühl, ja, jetzt löst sich das auf. Und wie gesagt, in Heft 5 hat die Person sich gefunden und hat sich irgendwie gefasst. Oder ich habe mich damit abgefunden, dass ich diese Background- oder Origin-Story erstmal nicht erfahre und habe damit meinen Frieden geschlossen und finde das ein bisschen angenehmer.
Ja, stimmt. Also es zieht zum Ende hin wirklich an, die Geschichte. Und genau, man folgt auch der Geschichte eher. Und das liegt wahrscheinlich auch wirklich daran, dass einfach so oft dieser Tod erwähnt wird und eigentlich die ganze, sozusagen ihr Charakter eigentlich durch diesen Tod von Peter Parker immer vorangetrieben wird. Aber man wirklich nur auf einer Seite mit so kleinen Thumbnails nahezu irgendwie nur erklärt bekommt, was da jetzt genau passiert ist und das eigentlich wie so ein wichtiges Puzzleteil ist, was einfach fehlt, um um diese Charaktere eigentlich zu verstehen. Ne? Da gibt es ja auch zum Beispiel diese Situation, man wird ja wirklich ins kalte Wasser geworfen, also Spider-Gwen ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen Staatsfeind Nummer 1, aber irgendwie sucht die Polizei sie halt auch und verbindet halt oder denkt, dass viele Verbrechen mit ihr in Verbindung stehen und sie gibt sich da ihrem Vater halt, der ja auch Polizist ist, dann zu erkennen, auch anscheinend schon im Spider-Verse. Sie hat halt eigentlich sozusagen auch die Gesellschaft so ein bisschen gegen sich. Da gibt es so ein paar Kids, die irgendwie so eine Art Aufklärungsaktion versuchen mit Graffiti in der Stadt, was sie versprühen und so. Aber also wie ihr schon merkt, das sind alles so ein bisschen Versatzstücke, die man dann selber sehr mühselig zusammenpuzzeln muss. Was sagst du, wo wir gerade bei mühselig zusammenpuzzeln sind, was sagst du zu den Zeichnungen, die ich ja wirklich sehr gelungen finde, um es schon mal vorwegzunehmen, aber ich finde sie manchmal fand ich sie so detailliert oder so, also die Linien sind manchmal auch so dünn, manchmal war es dann auch zum Teil schwer, den Fokus, also gerade auch in den ersten Geschichten zu erkennen, was auf den Bildern jetzt eigentlich gerade das Wichtige ist oder so.
Also ich weiß nicht, wem ich das zuschieben muss. Also ich muss sagen, jetzt ich muss immer den direkten Vergleich halt machen zu Spider-Woman, da fand ich das Artwork für mich bedeutend angenehmer, schöner, irgendwie reizender. Mhm. Du hast schon recht, wenn man sich dieses reine, wie sagt man so schön, glaube ich, Line-Artwork, also dieses, was darunter liegt, anschaut, da ist das schon sehr detailreich. Was es dann in meinen Augen so ein bisschen, herabgesetzt hat, ist dann wieder dieses relativ einfache, großflächige, glatte, ohne irgendwelche Schnickschnack kolorierte Farbgebung, die da drüber geworfen worden ist. Und dadurch wirkt dieses Artwork auf den ersten Blick auch wiederum eher simpel, einfach, was es wahrscheinlich gar nicht ist. Also ich glaube, mit jemand, der das noch ein bisschen raffinierter koloriert hätte, hätte man wahrscheinlich aus diesem ganzen Buch noch wesentlich mehr rausholen können. Was ich interessant finde und das, ja gut, das weiß ich nicht, ob sie das dem, also hinten im Buch steht, das ist wahrscheinlich dann von Panini, also von dem Verlag, direkt angemerkt, dass es war uns wichtig, die Arbeit von Robby Rodriguez und Colorist Rico Renzi unangetastet zu lassen. Deshalb haben wir nicht in das Original-Artwork eingegriffen. Das heißt, die haben alle Sachen, die so auf Englisch dort stehen, auch dort gelassen. Und das
zum Beispiel das Graffiti.
Genau, geändert oder irgendwelche Fußnoten dran gemacht. Was ich persönlich schon mal sehr schön finde, weil ich das manchmal störend finde, weil das dann auch so, na gut, das ist immer, welches Niveau man hat. Also manchmal auch so offensichtlich ist, wo man sagt, ach, das muss man doch nicht übersetzen jetzt. Aber wie gesagt, es kann ja auch nicht jeder Englisch, insofern ist das auch vollkommen okay. Die Lösung finde ich schon ganz gut, aber warum man das jetzt gerade bei diesem Artwork, also was man seitens des Verlages da so hervorstechend sieht, ist mir nicht ganz klar. Meine Vermutung ist, dass das nur die vordergründige Entschuldigung dafür ist, dass wahrscheinlich dieses Anpassen auf Deutsch, also gerade weil das halt so viel Graffiti ist oder viel so Lautschrift ist, zu umfassend gewesen wäre oder diese Wortteile sind im Artwork so verhaftet gewesen, dass man die hätte gar nicht extrahieren können und quasi eindeutschen können.
Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Das ist ja oft auch eine technische Sache. Also ich kenne das ja auch bei den Übersetzungsarbeiten, zum Beispiel von Alisic ins Französische, war das ja auch oft so, dass dann halt immer die Ebenen gefordert werden. Also gerade bei den Kapitelseiten hatte ich ja immer sehr aufwendig auch mit der Typo gearbeitet. Und zum Teil war es dann halt auch so komplex sozusagen, diese Wörter zu übersetzen, dass ich das dann auch oft auch übernommen habe, um dann halt auch wirklich nochmal die Schrift so anzupassen und ins Bild zu integrieren. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das hier halt auch eventuell jetzt nicht auf extra Ebenen oder so war oder halt, ja, das sind halt, genau, das ist halt mit Hand geschrieben und das kann man dann nicht einfach, da kann man nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, eine Times oder eine Arial reinladen und dann sieht es so aus wie das Graffiti, da hätte man schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken müssen. Ganz kurz nochmal, wo wir gerade bei der, ja, mehr oder weniger bei der Typografie oder beim, Mist, jetzt fällt mir ein Letter dran, genau, beim Lettering sind, ist mir fast das Wort nicht eingefallen. Da,
du bist ja auch nicht vom Fach, Alter.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging. Manchmal waren so eine, gab es da so Kästen, die so ein bisschen so innere Gedanken oder sowas dargestellt haben. Mhm. Die waren dann zum Beispiel in dunkelblau und da drin war schwarze Schrift und ich habe das abends im Bett gelesen und manchmal war das wirklich so, ey, was heißt denn das jetzt hier? Also das fand ich manchmal auch ein bisschen ungünstig und manchmal auch so sehr in irgendwelchen Ecken versteckt, dass man, also ich probiere halt immer, also ich gehe sehr sorgsam sozusagen mit den Comics um und probiere die nicht so wahnsinnig aufzuknicken. Und manchmal waren die so in den Ecken, dass man wirklich das ein bisschen schwierig lesen konnte. Also weil wir ja öfter mal über Lettering sprechen. Also ich will es jetzt nicht sagen, das ist hier schlecht. Also ich finde es schon
Da fehlt der Kontrast, also diese Kontraststärke zwischen Schrift und, also hätte man zum Beispiel die Schrift in dem blauen Quadraten weiß gemacht, wäre alles okay gewesen. Also das stimmt. Aber das habe ich schon öfter auch bei vielen Büchern gemerkt, dass wenn man die, deswegen habe ich mir das ein bisschen abgewöhnt, sagen wir, bei etwas schummrigem Licht im Bett liest, dass manchmal auch so vom Artwork her da viel verloren geht. Also dass da einfach die Details komplett so verschwimmen. Und das ist bei dem hier Lettering wahrscheinlich ähnlich. Also hier ist es, stimmt, mir ist es, wie gesagt, ich habe es bei normalem Licht gelesen, gar nicht so negativ aufgefallen, aber wenn ich es nochmal so durchblätter, stimmt das natürlich.
Ja, ganz bevor wir es vergessen, also wir hatten ja noch gar nicht gesagt, von wem das jetzt genau war. Und zwar sind es eigentlich beides zwei namhafte Leute. Also dieser Robbie Rodriguez, den hatte ich ja schon erwähnt, der hat zum Beispiel auch für X-Force und X-Men Sonderband und sowas und Wolverine und so gezeichnet. Und dieser Jason Latour, den wollte ich deswegen nochmal hervorheben, weil er wirklich eins der, also Lieblingscomics ist jetzt völlig übertrieben, aber ich hatte es schon mal vorgestellt, Tarzan Bastards, ja genau, von Image war das und das hatte mir wirklich damals sehr, sehr gut gefallen und auch gerade durch die amerikanische, durch diese Südstaaten-Sprache und so hatte, also ich habe es auf Englisch damals gelesen, das hatte mir sehr, sehr gut wirklich gefallen und es soll jetzt anscheinend auch fürs TV adaptiert werden. Genau, ansonsten hat er auch noch viele andere Sachen geschrieben, also
wobei man da sagen muss, Spider-Man. Er ist ja Zeichner und Autor, also für Tarzan Bastards war er der Zeichner und Jason Aaron war der Autor.
Ach, wirklich? Stimmt, doch, du hast wirklich, wahrscheinlich hast du recht, ja.
Ja, also
ist ja krass, dass irgendwie so ein renommierter Zeichner auch so viele Serien schreibt, ne? Das ist ja schon sehr so beeindruckend.
Deswegen war ich ja auch dann so ein bisschen, ja, enttäuscht ist gleich übertrieben, aber wenn du halt mit so einem Schwergewicht, in Anführungszeichen,
gut, wie Jason Aaron
zusammenarbeitest, gehst du davon aus, dass das handwerklich, also dass er in der Geschichte irgendwie, weiß nicht, die Sache ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht hätte. Also, wie gesagt, es ist kein schlechtes Buch und es macht Spaß, aber persönlich fehlte mir da so ein bisschen die Finesse. Aber wie gesagt, das kann kommen, das kann wirklich so der Auftakt gewesen sein für ihn, so sich da auch noch so ein bisschen zu finden.
Und oder genau umgekehrt, uns hat der Auftakt halt gefehlt, ne? Dieses Spider-Verse Nummer 1, vielleicht hat uns einfach nur der Auftakt gefehlt und dann hätten sich alle Fäden, sehr schön, Spider-Gwen und die Fäden fügen sich zusammen. Ja, vielleicht hätte es dann sich ergeben, ne?
Genau. Also ich fand es halt eher so, also vielleicht ist es auch die Zielgruppe, eher so ein bisschen Teen angehaucht. Gerade weil da, gut, das sind halt diese emotionalen Konflikte, Vater, Tochter, Tochter, die sich gerade so, ich sag, naja, ein bisschen pubertiert, heraus ist schon aus der Pubertät, aber mit dem Tod umgehen muss, also eines nahestehenden Freundes und da irgendwie versucht eben wieder auf die Bahn zu kommen. Also das hat schon einen gewissen Tiefgang, aber ging mir wahrscheinlich, also persönlich nicht weit genug oder war nicht zu raffiniert genug, war dann eher so ein bisschen Holperti-Polter, Einheitspreis auch zu blöd ausgedrückt, aber so ein bisschen seichtere Kost. Also deswegen ist bei mir, kommen wir mal zur Punktzahl, also im Verhältnis, ich hatte bei Spider-Quen hatte ich 8 gegeben, für mich wären das eigentlich nur 6 mit Tendenz nach 7 gewesen.
Bei du meinst, bei Spider-Woman hast du 8 gegeben?
Ja, genau, sag ich ja, bei Spider-Woman hatte ich 8 gegeben und jetzt bei Spider-Quen wäre es bei mir halt so 6 bis Tendenz nach 7, also da ist es einfach...
Ja, bei mir ist auch eine 7, wobei man halt wieder fairerweise sagen muss, da wäre vielleicht noch mehr drin, wenn man dieses Spider-Verse gelesen hätte, aber so wenn man wirklich jetzt als Nummer 1 das sieht, wie es ja auch auf dem Cover steht, ist es für mich auch eine 7. Aber wer sich wirklich mit der Materie vielleicht besser auskennt und da schon vielleicht auch bei denen, was wir jetzt hier erzählt haben, schon denkt so, ach, das ist doch der und ach, ihr kennt euch ja überhaupt nicht aus, das ist doch so und so. Vielleicht können da andere viel mehr draus ziehen. Also ich fand halt auch, da gab es noch so eine zweite Super-Schurkin dann quasi, so eine ein bisschen
Französe. Das fand ich wiederum geil, also wo das dann genau, alles in Französisch
kam, ich meine. Diese Gaga-mäßigen so ein bisschen, ne, so total übertrieben und mit so einem, The Black Cats nennt sich das irgendwie oder so, die Band und die hat dann so eine Leute auch im Katzenanzug dabei und so, die da auch die Instrumente spielen und also jedenfalls, da sind schon echt ein paar super Ideen drin. Trotzdem halt eine 7 und wenn euch sowas interessiert, guckt auf jeden Fall mal rein.
Genau. Interessanterweise ist natürlich da in das Artwork eingegriffen worden, ne? Also da ist nämlich dann alles was, also das Coole ist halt, diese schwarze Katze, also dieser Bösewicht, die Bösewichtin oder die spricht, Superschurkin, spricht die ganze Zeit auf Französisch und unterhält sich dann, glaube ich, also sie antwortet Deutsch, also Englisch an und sie Französisch und die Polizei rennt auch hinterher und da hat man dann halt unten so kleine Balken reingemacht und das direkt übersetzt, also aber vielleicht war das im Original auch schon so, dass an der Stelle halt das im Englisch dastand und dass es da einfacher war, das anzupassen. Also, egal, auch wenn wir es jetzt, sagen wir mal so, nicht enthusiastisch loben, es ist ein Buch, also wie gesagt, dieses Spider-Verse oder dieses Spider-Universum hat durchaus seinen Reiz, es gibt viele Facetten und dieses Buch zeigt eigentlich nur einen gemeinen Schachzug von Marvel. Man hat eigentlich direkt Lust, da irgendwie weiterzulesen und zu gucken, ja,
was alles fehlt.
Was fehlt noch, was gibt's noch so, also das ist schon ein Programm, also wer glaubt, das ist nicht so gedacht, der liegt da wahrscheinlich ein bisschen fehl. Was wir noch sagen sollten, es ist bei Panini jetzt erschienen, kostet dort 14,99 Euro, also auch relativ günstig. Band 1, Drahtseilakt, interessanterweise, wie gesagt, das beim gleichen Cover im Original, also im Englischen heißt das Most Wanted, passt auch, finde ich fast noch cooler den Titel, weil eben Spider-Gwen so auf der Fahndungsliste der Polizei steht. Genau. So, also, guckt unbedingt mal rein, wenn ihr Jason Latour mal als Autor erleben wollt, wenn ihr Robbie Rodriguez, Ex-Berliner, mit dem Helge quasi Tür an Tür gewohnt hat, ohne es zu wissen. Nein, Quatsch, aber mal reingucken wollt. Sehr interessantes Artwork. Ein Artwork, das nicht platt, nicht gut ist und super gut ist, sondern irgendwo dazwischen liegt und vielleicht gerade auch so ein bisschen entdeckt werden muss, was vielleicht einen gewissen Reiz ausmacht auch. So, das soll es dann auch gewesen sein. Wie immer, weitere Besprechungen dieser Art findet ihr auf comicreview.de. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Auf Wiedersehen.